Zacharia 13, Zacharia 13, Verse 6 bis 9. Zacharia 13, Verse 6 bis 9. Und wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, dann lasst die bitte aufgeschlagen, denn zwischendurch werde ich euch immer wieder bitten, in eure Schrift, in die Schrift zu schauen und zu sehen, was denn wirklich bei euch auch gesagt wird. Sehr, sehr wichtig, weil gerade auch der heutige Text so ein bisschen schwierig ist, nicht so einfach ist einzuordnen, aber ich hoffe, dass in der Erklärung, ja, die ich weitergebe, uns doch manches bewusst wird im Zusammenhang dieser Verse 6 bis 9. Hören wir einmal hin, was das Wort Gottes uns versichert. Sagt man aber zu ihm, das ist Vers 6, und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, so ihr werdet sehen, dass eure Übersetzung ein bisschen anders sind, aber es ist gut, wenn man etliche Übersetzungen nebeneinander stellt und dann auch versucht, aufgrund dessen, was gesagt wird, herauszufinden, was wird eigentlich gemeint, was wird eigentlich gesagt. Okay. Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Vers 7, wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr, der Herrscher. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Vers 8. Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt. Und ich bringe den dritten Teil, also diesen dritten Teil, der übrig bleibt, den bringe ich ins Feuer. Läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird, also dieser Teil, ein Drittel, der wird meinen Namen anrufen. Und ich werde ihm antworten. Ich sage, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir verstehen eins, wenn wir solche Verse, so einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen, es ist dein Wort. Und weil es dein Wort ist, ist es wichtig. Aber wichtig ist es auch, dass wir ganz genau verstehen, worum es geht. Und gerade heute Morgen ist es unser Gebet, dass du uns stille machst, unsere Herzen aufschließt und dass du uns lehrst durch den Heiligen Geist. Amen. So, was wir eben gelesen haben, ich denke, wir verstehen das, ist eine außergewöhnlich herrliche prophetische Passage der Heiligen Schrift. Und wenn man nicht aufpasst, ja, dann kann man sehr leicht in der Interpretation, in der Erklärung dieser Passage fehlgehen. Unter anderem deshalb, und ich habe das bewusst gemacht, ja, ich habe den sechsten Vers heute zitiert, obwohl er eigentlich zu der letzten Predigt gehört. Ihr erinnert euch an die letzte Predigt, vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber in diesen Versen 1 bis 5 ging es unter anderem um die falschen Propheten, um die falschen Hirten des Volkes, kann man sagen, die als solche entlarvt werden und sich nun entschuldigen und versuchen, sich so ein bisschen rauszureden und sagen, wir sind eigentlich Ackermänner. Erinnert ihr euch? Wir sind keine falschen Propheten. Ja? So, und in dem sechsten Vers geht es immer noch um diese falschen oder Propheten oder falsche Hirten des Volkes Israel. Schaut einmal, ich lese den Vers noch einmal. Was ist es, was ihr eigentlich denkt, wenn ihr diese Worte liest? Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Und wir sagen, das kommt uns bekannt vor. Das ist wahrscheinlich der Hinweis auf Jesus Christus, auf seine Wunden in seinen Händen. Und wurde nicht Jesus von seinen Freunden, naja, Judas, den er zuletzt noch mein Freund nennt, als Judas ihn geküsst hat, erinnert ihr euch noch? Ja, wurde er nicht von ihm verraten? Ihr Lieben, wenn man diese Stelle so interpretiert, ja, wie passt das im Zusammenhang des Textes? Und ich kann euch jetzt schon sagen, es passt nicht. Ja? Es sei denn, wir verstehen, dass hier in Vers 6 immer noch die Rede ist von den falschen Propheten, von den falschen Hirten, die gefragt werden, na, du sagst, du bist ein Ackermann gewesen, also kein Prophet, woher kommen denn die Wunden in deinen Händen? Ja, und an deinem Leib. Und um diese Wunden zu entschuldigen, sagen sie, oh, die sind im Hause eines Freundes von mir entstanden, wahrscheinlich bei einem Saufgelage, was weiß ich. Erinnern wir uns an diese Geschichte aus dem Alten Testament, wobei Elia gegen die Baalspriester angetreten ist auf dem Berg Karmel. Erinnert ihr euch? Ja? 1. Könige 18. Ihr Lieben, das ist es, was die Götzendiener, was die Götzenpriester, falschen Propheten, getan haben in ihrem Götzendienst. Sie ritzten sich, ja, sie ritzten sich auf in ihrem Rauschzustand. Das gehörte zum Götzendienst. Schaut einmal, was 1. Könige 18, Vers 19 sagt. 1. Könige 18, Vers 19. Es wird von diesen Priestern gesprochen, Götzendienern gesprochen, die um den Baals, wie sagt man, rumgelaufen sind, um den na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Was ist das?
Altar.
Dankeschön. Altar. Komisch. Manchmal fällt einem das Wort nicht an. Genau. Es ging um den Altar. Sie tanzten um den Altar, sodass das Feuer kam und die Opfergabe dort praktisch verzehrt wurde. Und das würde beweisen, dass Baal dann der richtige Gott ist. So, sie tanzten und tanzten und zwischendurch sagt Elia diese sehr interessanten Worte, oh, euer Gott ist wahrscheinlich auf Urlaub. Ja, wir sehen, die haben auch so ihren Sarkasmus gehabt, die Propheten des Alten Testaments. Aber in 1. Könige 18, Vers 19 steht Folgendes. Schaut einmal. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise, so wie sie das immer machen. Und dann wird gesagt, mit Schwertern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Wir lesen diese Dinge und verstehen, oh, es war nicht nur ein kleiner Piekser, ja, einen kleinen Finger, sondern die haben sich da ordentlich zerschnitten, sodass das Blut richtig geflossen ist. So, und hier werden diese falschen Propheten genau danach gefragt. Wenn ihr keine falschen Propheten seid, sondern nur, wie gesagt, Farmer oder Ackermänner, wie ihr behauptet, wie kommen diese rituellen Wunden eigentlich in eure Hände? Und das ist dann ihre Ausrede, ja. Es ist eine Ausrede, weil sie nicht als falsche Propheten erkannt werden wollen. Sie sagen, wir wurden im Haus unserer Freunde verletzt. Und wie gesagt, wahrscheinlich meinen sie bei einer Party oder bei einem Trinkgelage. So, und jetzt kommen wir zu einem 7. Vers. Und hier wird uns ein Kontrast gezeigt. Wir haben bis Vers 6 die falschen Hirten und hier in Vers 7 haben wir nun den wahren Hirten. Und von ihm wird gesagt, er verletzt sich nicht selbst, ja? Sondern er wird eigentlich von Gott, dem Vater, selbst geschlagen. Und wir verstehen sofort, weil wir das wissen, wir kennen die Heilige Schrift, dass der Kreuzestod des Messias, Jesus Christus, eine von Gott beschlossene Sache gewesen ist, noch vor Grundlegung der Welt. Ja, und schaut einmal, was uns Jesaja 53, Vers 10 sagt in der Schrift, damit wir das ja auch richtig einordnen können. Es wird gesagt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. So, Gott hat seinen Messias leiden lassen. Oder unseren Messias, seinen Sohn, Jesus Christus, leiden lassen. So, wir brauchen überhaupt nicht zu rätseln, was das bedeutet, was wir in Sacharja und auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift lesen, ja, wenn gesagt wird, es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Und es wundert uns auch nicht, oder es sollte uns auch kein Rätsel sein, das zu lesen, was wir hier in Vers 7 lesen, in unserem Text. Warum? Weil ganz klar Jesus Christus das auf sich selbst bezieht. Und das lesen wir in Matthäus 26, Vers 31. Da sprach Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jesus zitiert diese Stelle aus Sacharja und bezieht sie auf sich selbst. Ja? So, und der Kontrast oder die Gegenüberstellung kann deutlicher nicht sein zwischen den falschen Hirten des Volkes, Verse 2 bis 6, und dem echten Hirten Jesus Christus, der uns hier in Vers 7 begegnet. So, wir haben also hier im Text eine ganz klare Gegenüberstellung eben der falschen Hirten zu dem wahren Hirten, und gleichzeitig ist es auch eine Prophetie, was passieren wird, nachdem der Messias von Gott zerschlagen wurde, nun aber in seiner Herrlichkeit zurückkommt. Ihr alle erinnert euch an die Aussage des Herrn Jesu, der gesagt hat: Ich kam nicht, um zu herrschen, sondern was? Um zu dienen. Bei seinem zweiten Kommen kommt er, um zu herrschen. Ja? Und davon spricht der Text. Und dann werden alle falschen Propheten, alle falschen Hirten natürlich zur Rechenschaft gezogen. Ganz gleich, wie sie sich versuchen zu entschuldigen. Ja. So, wie gesagt, hier im Text haben wir eine ganz klare Gegenüberstellung, ein Kontrast der falschen Hirten und des wahren Hirten. Und das ist gleichzeitig auch eine Prophetie darauf, wenn dieser Messias, der von Gott zerschlagen wurde, dann schlussendlich zurückkommt. Und schaut einmal in euren Text. Es wird in unserem Text von den zerstreuten Schafen gesprochen. Vers 7b. Und diese Schafe in unserem Text sind eigentlich das Volk Israel als Nation, als Ganzes. Und dieser Teil der Prophetie erfüllte sich 70 nach Christus in der Zerstreuung des Volkes Israel nach der Zerstörung Jerusalems. Und sofort wird uns aber in diesem Vers eine andere Prophetie gegeben. Gott sagt: Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Wir fragen uns: Wer ist das? Ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist eigentlich das Wort unbedeutend oder unbedeutenden. Und hier ist die Rede von dem gläubigen Überrest Israels. Es sind die an den Messias glaubenden Juden. Und dieser bedeutende Überrest hat schon immer existiert. Den hat es immer gegeben. Ja, warum gibt es sie und warum wird es sie immer geben? Auch in der Trübsalzeit, weil Gott seine Hand über sie hält. In manchen Übersetzungen, schaut einmal in euren Text, wird gesagt, dass die Hand Gottes gegen sie ist. Ja? Ich habe einmal nachgeschaut, welches Wort im Hebräischen gebraucht wird. Und das Wort, was dort gebraucht wird, ist das Wort Al, heißt das. Und meint eigentlich, dass die Hand Gottes über jemanden ist. Ob die Hand Gottes nun im Gericht über jemanden ist oder bewahrend, das ergibt sich aus dem Kontext. Das sehen wir im Kontext. Und wenn wir weiter in unserem Text lesen, dann sehen wir, dass Gott eben diese kleine Gruppe der den Überrest, den gläubigen Überrest, bewahrt in der Trübsalzeit. Und deshalb ist die Übersetzung, ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden, ja, richtiger, besser übersetzt als meine Hand ist gegen sie. Und schaut einmal, was gesagt wird. Es wird gesagt, und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet werden. So, er spricht von diesen zerstreuten Schafen, und jetzt geht die Prophetie weiter. Ja, es geht hier um das, was uns in der Offenbarung vermittelt wird, wenn zwei Drittel Israels ausgerottet wird während der Trübsalzeit. So. Und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und das ist der gläubige Überrest. Nur der dritte Teil der Juden, die übrig bleiben in der Trübsalzeit, das ist der schlussendliche Überrest, oder im Englischen nennt man das the remnant, ja, des Volkes Israel. Das ist die Gruppe der Juden, die die schreckliche Trübsalzeit überleben werden und dann als Überbleibsel der Nation Israel, als eine Einheit zum Glauben kommen. Ja, und davon sprechen dann die Verse, wenn Gott sagt, ich werde sie wie durchs Feuer läutern. Und ich werde ihnen sagen, ja, ihr seid mein Volk, und sie werden sagen, du bist unser Gott. So, und die Frage ist ja, warum überleben sie eigentlich? Ja, weil die Hand Gottes über sie ist. Ja, nur deshalb. Und dann sagt die Schrift weiter als Erklärung dieser kleinen Gruppe, das habe ich jetzt schon angesprochen, aber ich möchte den Text noch einmal lesen. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft, und wird meinen Namen anrufen. Der wird meinen Namen anrufen, ja, als eine Gruppe, interessanterweise. Und ich werde ihm antworten, ich sage, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott. Ganz klarer Hinweis von der Wiederherstellung, von der Wiedergeburt, ja, eben dieser Gruppe, die übrig bleibt und die man als Überrest oder Remnant kennt. So, hier ist also noch einmal von der geistlichen Läuterung des Überrestes Israels die Rede. Und ihr Lieben, der Überrest Israels, ebenso wie auch die Gemeinde des Herrn Jesu in der Gegenwart, wird in der Schrift eigentlich immer als eine Minderheit bezeichnet. Und das ist die Verbindung zu uns heute. Wir haben hier den Ausdruck in unserem Text, die Kleinen, eigentlich, wie gesagt, die Unbedeutenden, das heißt vom Wachstum her, es sind nicht viele. Und Jesus gebraucht eigentlich einen anderen Ausdruck für seine Nachfolger. Und das ist auch interessant. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 12, Vers 32, er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Wer ist diese kleine Herde, von der Jesus hier spricht? Wir überlegen uns, die Gemeinde ist ja noch gar nicht da. So, es sind die Nachfolger Jesu. Wer waren die Nachfolger Jesu? Es waren alles jüdische Menschen gewesen. So, in einer gewissen Weise, nicht in einer gewissen Weise, denn so ist es. Das ist der Remnant. Das sind die Übriggebliebenen aus dem Volk Israel, ja, die Jesus hier anspricht. Und diesen gab es immer schon. Aber mit der Gemeinde ist es genauso. Mit der Gemeinde ist es genauso. Der Überrest Israels wird immer eine kleine Gruppe sein, das sehen wir bis hin zu der Trübsalzeit. Mit der Gemeinde, der wahren Gemeinde Jesu Christi, ist es genauso. Wir sind eine Minderheit. Warum sage ich das? Ihr Lieben, was sagt Jesus? Wie breit der Weg ist, der der Breite geht in die Verdammnis, aber der schmale Weg führt in die Ewigkeit mit ihm, ja? Wie viele sind auf diesem schmalen Weg? Wie viele? Wenige. Ja, es ist nicht die Mehrheit. So, und da wird einem bewusst, ja, heute gehen sehr, sehr viele in die Kirchen oder auch in die Gemeinden. Und die sind im Grunde gar nicht wiedergeboren, sondern sie haben diesen traditionell, nicht, dass es schlecht ist, es ist schön, ja, in dieser Tradition aufzuwachsen, aber es ist nicht genug. Und viele verstehen das leider nicht und leben immer noch im Selbstbetrug. Und deshalb kommen wir zurück. was ist wirklich bedeutend, wenn wir hier zusammenkommen? Dass wir die schönen Lieder gemeinsam singen, dass wir die Gemeinschaft genießen. Ja, das ist alles wunderbar. Aber in erster Linie müssen wir wissen, gehöre ich zu Jesus Christus? Habe ich eine persönliche Beziehung mit ihm? Habe ich die Wiedergeburt erlebt? Ja? Und das ist das, was ich als Prinzip aus diesem Text auch erkenne für uns und auch etwas, was uns heute Morgen segnen soll, diese Wahrheit, ihr Lieben. Wenn wir oder wenn die wahre Gemeinde des Herrn Jesu Christi nur eine Minderheit ist, im Zusammenhang der Weltbevölkerung, was weiß ich, oder im Zusammenhang all der Menschen, die sich Christen nennen, sagen wir das so. Wenn das nur eine kleine Gruppe ist, dann ist es doch eine Gnade, wenn wir Jesus als unseren Heiland kennen und wir zu dieser kleinen Gruppe gehören. Auf dem schmalen Weg, auf dem wenige sich befinden, unterwegs sind in unsere ewige Heimat, dann ist es eine besondere Gnade. Dann sind wir tatsächlich solche Menschen, die über alles glücklich zu preisen sind, oder nicht? Ist nicht selbstverständlich. Viele leben im Selbstbetrug und das ist schade. Und ich hoffe, dass wir nicht im Selbstbetrug leben, sondern dass wir ganz genau wissen, wer der Herr Jesus Christus für uns ganz persönlich ist. Und das ist die Verheißung Jesu dann für uns, wenn Jesus sagt, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja? So, wir müssen uns das überlegen, das Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters ruht auf uns. Wir kommen in manche schwierige Situationen in unserem Leben. Wir erleben manche sehr unangenehme Dinge in unserem Leben. Und das, ich sage euch nichts Neues. Ja, nur wenigen sind es, in dem alles funktioniert. Ja, ihr habt manche schwere Zeiten erlebt oder erlebt sie immer noch. Oder seid wieder drin. Aber dies ist doch ein Segen. Dies ist doch ein Vorrecht, eine Gnade ohne Ende, wenn wir verstehen, dass das Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters auf uns ruht, weil wir seine Kinder sind. Ob wir nun krank sind, ob wir gesund sind, ob wir diese Schwierigkeiten erleben oder nicht. Und das ist genau diese Realität, ihr Lieben, die wir heute im Abendmahl feiern. Ja? Es ist einmal, Abendmahl ist immer eine Gedenkfeier oder ein Gedenkmahl, wie wir sagen, an das, was geschehen ist am Kreuz auf Golgatha. Wir gedenken daran und verstehen, das ist für mich ja geschehen. Jesus wurde für mich ans Kreuz geschlagen. Meine Sünden haben ihn ans Kreuz. Es ist eine Gedenkmahlfeier. Ebenso ist es ein Freudenmahl, weil wir uns des Glücks und der Gnade Gottes bewusst sind. Als wiedergeborene Menschen, stellt euch das einmal vor, das Wohlgefallen des himmlischen Vaters ruht auf uns. Wow, das ist gewaltig. Und ebenso ist es ein Hoffnungsmahl, weil wir nach vorne schauen auf das Kommen des Messias Jesus Christus, der unser König ist, der unser Herr ist. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Und ja, schlussendlich in der Ewigkeit, ihr Lieben, in der Ewigkeit wird es eine große Gruppe sein, die Gott anbetet. Aber diese große Gruppe wird aus Heiligen aller Zeitalter bestehen. Und mit all diesen werden wir in der Anbetung oder in die Anbetung anstimmen und unseren Herrn und Heiland Jesus Christus loben, der uns erlöst und erhält. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen.